für diese Einleitung zu dem Thema, das wir uns heute anschauen möchten. Und ich will mit einem Zitat beginnen von dem Prediger Spurgeon. Und er schreibt in einem Buch: Es gibt keine Lehre, die bei den Weltmenschen verhasster ist. Keine Wahrheit, die sie mehr mit Füßen getreten haben als die große, herrliche, aber dennoch absolut sichere Lehre von der Souveränität des ewigen Jahwe. Die Menschen gestatten Gott, überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron. Sie gestehen ihm zu, sich in seiner Werkstatt aufzuhalten, um Welten und Sterne zu bilden. Sie erlauben ihm, Almosen zu verteilen und freigebig zu sein. Er darf die Erde, ihre Säulen und die Himmelslichter erhalten. Er darf die Wellen der gewaltigen Ozeane bewegen. Aber wenn Gott seinen Thron besteigt, knirschen seine Geschöpfe mit den Zähnen. Wenn wir einen thronenden Gott verkünden und sein Recht über sein Eigentum und seine Geschöpfe zu verfügen, wie er es für gut befindet, ohne sie vorher zu fragen, dann werden wir ausgebuht und gehasst. Dann stellen sich die Menschen taub. Denn einen thronenden Gott lieben sie nicht. Überall schätzen sie ihn mehr, als wenn er auf dem Thron sitzt, mit seinem Zepter in der Hand und seiner Krone auf dem Haupt. Soweit die Worte von Spurgeon. Ja, Gott darf auf dem Wasser gehen. Gott darf einen Sturm stillen. Gott, er darf Kranke heilen. Gott, er darf Tote auferwecken. Er darf einem Fisch bestimmen, wo er hinschwimmen soll, um seinen Propheten Jona wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Er darf bei denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten führen. Er darf alles tun, was uns am Ende zugute kommt, aber darf er uneingeschränkt regieren? Darf er mit dem Seinen tun, was er will, wie er will, wann er will? Darf er als Gott dieser Schöpfung, als König dieses Universums, als Herr über alles, was im Himmel und was auf Erden ist, darf er als alleiniger Herrscher souverän herrschen? Oder wie es der Weinbergbesitzer in einem Gleichnis von Jesus ausdrückt: Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Römer 9, Vers 10. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Und wir stellen uns die Frage: Darf er das? Darf Gott tun und lassen, was er möchte? Oder muss er uns vielleicht erst wie König Nebukadnezar auf den Boden der Tatsachen holen? Nebukadnezar war der größte Herrscher seiner Zeit. Niemand war ihm gleich. Er war der König der Könige auf dieser Erde. Er war der König und er stand an der Spitze der damaligen Weltmacht. Er stand an der Spitze der Nahrungskette, bis Gott ihn zu Boden schleuderte. Und er nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette steht, sondern auf einmal Gras fressen muss. Seine Haare wurden lang wie Adlerfedern, lesen wir. Seine Fingernägel wie von Vogelkrallen. Und angewidert von diesem Anblick wurde er ausgestoßen von den Menschen. Und erst als er so gedemütigt wird, kommt er zu folgendem Schluss, den wir in Daniel 4 lesen. Und ich möchte es gleich am Anfang sagen, wir werden sehr viele Bibelstellen uns heute anschauen. Und ihr dürft sie gerne notieren und zu Hause nachlesen. Ihr werdet, denke ich, nicht nachkommen mit dem Aufschlagen. Aber wenn wir uns einen Text näher anschauen, dann werde ich das euch sagen, dass ihr das mit aufschlagen dürft. In Daniel 4 heißt es, und hört euch diese Worte an, von Nebukadnezar: Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Nebukadnezar, er bricht in dieses Lob, in diesen Jubel über Gott aus, nachdem er erkannt hat, wer Gott ist. Als er feststellt, wer der alleinige Herrscher ist, wer als einziger immer und ewig vollkommen souverän regiert, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Gott zu loben und zu sagen, Gott allein gebührt Lob und Ehre. Und ja, das Wort souverän finden wir an keiner Stelle in der Bibel. Ihr werdet an keiner Stelle irgendwas finden, wo es von Gottes Souveränität die Rede ist. Aber wenn wir von der Souveränität Gottes sprechen, dann meinen wir damit ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurch immer wieder findet. Ein Prinzip, das der Theologe Arthur Pink so definiert. Wir meinen die Vormachtstellung Gottes, das Königtum Gottes, die Gottheit Gottes. Zu sagen, dass Gott souverän ist, bedeutet zu erklären, dass er der Allerhöchste ist, der im Herr des Himmels und unter den Bewohnern der Erde nach seinem Willen handelt, sodass niemand seine Hand aufhalten oder zu ihm sagen kann, was tust du? Und wir sehen die Ähnlichkeit zu den Worten Nebukadnezars. Der Psalmist drückt es in Psalm 115 so aus, er sagt, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. In allem, was Gott tut, handelt er immer so, wie es ihm gefällt. Gott ist nie gezwungen, etwas zu tun, was er nicht möchte. Er ist nie in eine Ecke gedrängt, wo sein einziger Ausweg etwas ist, zu tun, was er nicht will. Er tut jederzeit alles, was ihm wohlgefällt. Er ist der Einzige, der jederzeit die souveräne Freiheit hat, alles zu tun, was ihm wohlgefällt. Und alles, was er tut, hat ein ultimatives Ziel, nämlich seine Verherrlichung und seine Ehre. Jesaja 42, Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Und sowohl Nebukadnezar als auch der Psalmist in Psalm 115 beenden ihre Erkenntnis, dass Gott alleine regiert. Und im Himmel und mit den Bewohnern der Erde alles nach seinem Wohlgefallen lenkt und leitet. Sie reagieren auf diese Erkenntnis mit dem Lobpreis Gottes. Im Psalm 115 endet mit den folgenden Worten, wir aber wollen den Herrn preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Und wir möchten uns heute diesem Lobpreis anschließen. Und wir wollen mit diesen Reformatoren bekennen, soli Deo gloria. Allein Gott gebührt die Ehre. Gott allein die Ehre. Und damit kommen wir zum letzten und größten der fünf Solas. Die vier Solas, die wir bis jetzt angeschaut haben, sie bilden das Crescendo zu diesem Schlussakkord. Und der Prediger Steve Lawson, er drückt es so aus. Es ist mit diesem fünften Sola, als würden wir heiligen Boden betreten. Es ist der größte und funkelndste Diamant unter den fünf Solas. Es ist der höchste, alles überragende Gipfel der Mount Everest unter den Solas. Und die ersten vier Solas, sie bilden die Grundlage und sind die Voraussetzung für dieses fünfte Sola. Allein der Glaube an allein Jesus Christus durch die Gnade allein, der allein aus dem Wort Gottes kommt, dient allein zur Ehre Gottes. Allein der Glaube an allein Jesus Christus, durch die Gnade allein, der allein aus dem Wort Gottes kommt, dient allein zur Ehre Gottes. Wenn wir auch nur eines dieser ersten vier Solas in irgendeiner Form beschneiden oder etwas hinzufügen oder etwas wegnehmen, rauben wir Gott seine Ehre. Nur die Erlösung, die allein aus dem Wort Gottes kommt, gibt Gott die ihm gebührende Ehre. Nur die Errettung, die allein aus Gnade, durch allein den Glauben an Christus allein kommt, gibt Gott allein die Ehre. Jede andere Theologie beraubt Gott seiner Herrlichkeit. Nur diese Theologie gibt Gott die größte Ehre. Und Steve Lawson, er verwendet ein Bild, um diese fünf Solas, den Zusammenhang ein bisschen zu beschreiben, dass wir uns das vorstellen können. Stellt euch einen Tempel vor. Einen Tempel aufgebaut auf einem festen, massiven Fundament. Und in diesem Fundament sind drei Säulen fest verankert, die wiederum das Dach dieses Tempels stützen. Und dieses Dach, gestützt durch diese drei Säulen, ragt in die Luft empor und zeigt mit seiner Spitze gerade nach oben in den Himmel als ein Fingerzeig zum Gott und König dieses Universums. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Tempel mit den fünf Solas zusammenhängt. Das Fundament bildet das erste Sola. Sola Scriptura. Allein die Schrift. Sie ist die einzige Quelle der Wahrheit. Oder wie es Petrus ausdrückt, mit diesem Buch hat uns Gott alles gegeben, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht benötigen. Das ist die einzige Quelle der Wahrheit. Und in diesem Fundament verankert sind drei mächtige Säulen. Nämlich die, dass die Errettung allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein in Christus ist. Und wenn dieses Fundament gelegt ist und die drei Säulen darauf platziert sind und fest verankert sind, dann zeigt das Dach dieses Tempels der Wahrheit nach oben in den Himmel und gibt Gott allein die Ehre. Aber wenn es einen Riss im Fundament gibt oder wenn das Fundament eine Schwachstelle hat, wenn Tradition und menschliche Meinungen mit hineingemischt werden, wenn menschliche Logik darüber entscheidet, was wir als wahr und falsch ansehen und so das Fundament brüchig wird. Oder wenn es Risse in einen der drei Säulen gibt, wenn nicht mehr der rettende Glaube und die Gnade allein ausreichen, wenn bestimmte Werke und Taten hinzugefügt werden, wenn nicht Christus allein rettet, sondern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche oder Glaubensgemeinschaft notwendig ist, wenn das Fundament oder eine der Säulen brüchig ist, wird das Dach in sich zusammenbrechen und es zeigt nicht mehr nach oben zu Gott. Nur wenn diese ersten vier Solas an ihrem Platz sind, gibt es wirklich Ehre für Gott allein. Die ersten vier Solas bilden die theologische Grundlage für dieses fünfte Sola. Und ich möchte euch bitten, das Wort Gottes mit mir aufzuschlagen im Römerbrief. Römer Kapitel 11. Wir möchten den letzten Vers dieses Kapitels lesen. Der letzte Vers dieser 11 Kapitel, in denen Paulus das Evangelium Gottes Plan zur Erlösung von Sündern detailliert beschrieben hat. Und er kommt am Ende zu folgendem Schluss, Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und achtet auf diese Zweiteilung dieses Verses. Teil 1. Denn von ihm, und das, wenn ihr den Zusammenhang anschaut, ist auf Gott, den Vater, bezogen. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das ist eine wahrheitsgemäße Aussage von Paulus. Das ist ein Fakt über Gott. Das ist die Lehre über Gott in diesem Vers. Das ist die Theologie, die Paulus uns beibringen möchte. Das ist Fundamentaltheologie. In dem ersten Teil dieses Verses geht es um die Lehre über Gott, die Theologie. Teil 2, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und das ist die Anbetung Gottes, der Lobpreis und die Ehrerbietung Gottes. Und der Fachbegriff dafür ist Doxologie. Und dieser Begriff Doxologie leitet sich aus zwei griechischen Begriffen ab. Einmal das Wort Doxa, was so viel wie Herrlichkeit oder Ehre bedeutet. Und der zweite Begriff ist Logos, was mit Wort oder Rede übersetzt werden kann. Das heißt, diese Doxologie spricht von einem Ausspruch des Lobes, von einer Verherrlichungsrede über Gott und zu Gott hin. Es ist die Anbetung Gottes. Und die Reihenfolge dieser zwei Teile in diesem Vers ist entscheidend. Erst kommt die Theologie, und dann die Doxologie. Erst die Lehre von und über Gott und dann die Anbetung Gottes. Beide Teile sind untrennbar miteinander verbunden und gehören genau in diese Reihenfolge. Deine Lehre über Gott entscheidet über deine Anbetung Gottes. Deine Theologie führt zu deiner Doxologie. Oder einfacher ausgedrückt, wie du über Gott denkst, entscheidet darüber, wie du ihn anbetest. Deine Lehre entscheidet über deine Hingebung zu Gott. Die Tiefe deiner Anbetung Gottes hängt direkt und untrennbar mit der Tiefe deiner Theologie zusammen. Das heißt, eine erbärmliche Theologie führt auch immer zu einer erbärmlichen Anbetung, egal wie gefühlvoll sie ist. Aber eine tiefe, aus dem Wort Gottes kommende Theologie führt zu einem tiefen, ehrfürchtigen Lobpreis des Schöpfers. Die gottzentrierte Theologie aus dem ersten Teil von Vers 36 führt zu einer gottzentrierten Doxologie im zweiten Teil dieses Verses. Und die Theologie, die wir hier in diesem Vers sehen, klingt so: Alle Dinge sind von Gott, sind durch Gott und sind für Gott. Und von ihm heißt, Gott ist der Urheber, der Architekt, die Quelle aller Dinge. Und durch ihn bedeutet, dass er das Mittel ist, um seine Absicht zu verwirklichen. Und für ihn oder zu ihm hin, wie es manche übersetzen, bedeutet, dass er der Zweck und das höchste Ziel von allem ist, was er tut. Er ist das höchste Ziel aller Dinge. Gott ist der Anfang, die Mitte und das Ende aller Dinge. Und diese Aussage von Paulus schließt alles mit ein. Diese Aussage ist allumfassend. Nichts ist ausgenommen. Kein Atom seiner Schöpfung liegt außerhalb seiner Regentschaft. Es gibt keine zufällig umherirrenden Teilchen. Keine Sekunde deines Lebens liegt außerhalb dieser Aussage von Römer 11, 36. Gott ist Anfang, Mitte und Ende aller Dinge. Und alle Dinge sind alle Dinge. Und diese Aussage hier, sie steht nicht für sich alleine. Sie reiht sich in eine Vielzahl von Versen, die genau in dieselbe Kerbe schlagen. 1. Korinther 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Epheser 1, Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Kolosser 1, Vers 16, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und Hebräer 2, Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Alle Dinge sind von ihm, durch ihn und für ihn. Und Gott ist über allen und Gott ist in allem. Und es ist nur diese Theologie, die diesen hohen Lobpreis hervorbringt. Und weil alles nur von Gott und nur durch Gott ist, gebührt auch nur Gott alle Ehre. Und weil alles von, durch und für ihn ist, gibt es auch keinen blinden Zufall. Es gibt kein Glück oder Pech. Es gibt kein gutes oder schlechtes Karma. Es ist kein Zufall, in welche Familie du geboren wurdest. Es ist kein Zufall, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe du hast. Es ist kein Zufall, welches Geschlecht du hast. Und nein, es ist auch kein Zufall, dass du heute hier sitzt. Alles kommt von ihm, von Gott, dem Vater. Er ist es, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um Sünder zu erlösen. Und er ist es, der den Heiligen Geist gesendet hat, um von Sünde zu überführen und uns innerlich zu einer neuen Schöpfung zu machen. Und so wirkt dieser dreieine Gott wie ein Mann in unserer Errettung. Aber alles geht von Gott, dem Vater, aus. Und nein, das heißt nicht, dass Gott der Autor oder die Quelle von Sünde ist. Aber Gott ist der Autor eines Plans, in dem Sünde einen Bestandteil hat. Und selbst Sünde und selbst Satan dienen am Ende dazu, Gott zu verherrlichen, indem er Sünder und Satan am Ende gerecht richten wird. Und auch das wird ihn verherrlichen, weil er ein gerechter Gott ist. und indem er auf der anderen Seite seine Kinder voller Gnade und Liebe überhäuft. Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, die ohne diese Sünde in der Welt gar nicht erst zum Vorschein gekommen wäre. Also nein, er ist nicht die Quelle von Sünde, aber er ist der Autor eines Planes, der Sünde mit inbegriffen hat. Alles kommt von Gott, geschieht durch ihn und für ihn. Und diese Aussage von Römer 11, 36 gilt für die Schöpfung, gilt für die Geschichte und gilt für die Errettung. Es gilt für die Schöpfung, für die ganze Menschheitsgeschichte und für unsere Errettung. Alles, was existiert, hat seinen Ursprung in Gott. Alles, was ist, wurde in die Existenz gerufen durch dieses kraftvolle Wort Gottes. Er sprach und es wurde. Er ist der Architekt dieses ganzen Universums. Er hat die Planeten geformt und hat sie auf ihre Umlaufbahnen gesetzt. Und er hat im Universum physikalische Gesetze und Regeln zugrunde gelegt, damit alles nach diesen Regeln und Gesetzen funktioniert. Und er hat auch hier auf der Erde alles arrangiert. Er hat in großen Meeren angeordnet, wo sie sein sollen, bis wohin ihre Wellen gehen dürfen. Er hat das Meer in seine Schranken gewiesen. Hiob 38, Vers 8, ich finde es wunderschöne Worte. Da spricht Gott zu Hiob und er sagt, wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolken dunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Und jetzt weißt du, warum du im Sommer entspannt am Strand liegen kannst. Weil Gott gesagt hat, bis hierher gehen die Wellen und nicht weiter. Aber nicht nur Materie ist durch sein Wort entstanden. Alle Lebewesen kommen von Gott. Alle Engelwesen, alle Tiere und auch der Mensch. Und er ist es auch, der Himmel und Hölle erschaffen hat. Er hat Himmel und Hölle ins Dasein gerufen. Alles wurde von Gott erschaffen und von ihm ins Leben gerufen. Aber es ist nicht nur von ihm, es ist auch durch ihn. Kolosser 1, Vers 17, alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, er erhält, er bewahrt alles. Er ist es, der die Planeten auf ihrer Bahn hält. Er ist es, der die physikalischen Gesetze aufrechterhält, dass wir mit ihnen Rechnungen machen können. Weil er es ist, der dafür sorgt, dass die so bleiben. Die Gesetze, die er eingesetzt hat, dass er sie auch aufrechterhält. Hiob 38, kennst du die Gesetze des Himmels? Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir? Alles kommt von Gott und existiert weiterhin durch Gott. Und alles ist für Gott. Gott erschafft alles nach seinem eigenen Wohlgefallen und zu seiner eigenen Ehre. Psalm 19, Vers 2. Ihr alle kennt diese Verse. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Nichts ist offensichtlicher, als dass der allmächtige Gott alles erschaffen hat, was existiert. Es gibt nichts, was so offensichtlich ist. Er offenbart seine Herrlichkeit und seine Eigenschaften in der Schöpfung. Römer 1, Vers 20, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und Paulus sagt, hey, schaut euch um. Die Schöpfung beweist die Existenz Gottes und die Schöpfung zeugt von seinen Eigenschaften, von seiner ewigen Kraft, von seiner Gottheit. Und deswegen hat kein Mensch irgendeine Ausrede, dass er zu Gott hingehen kann und sagen kann, hey, ich wusste ja nicht, dass du existierst. Die Schöpfung ist der Beweis seiner Existenz. Es ist offensichtlich. Alles in der Schöpfung kommt von Gott, besteht durch Gott und ist zu seiner Verherrlichung erschaffen. Gott hat nicht nur die Bühne der Menschheitsgeschichte gebaut, er hat auch das Stück geschrieben, das darauf gespielt werden soll. Alles, was in dieser Schöpfung passiert, kommt von ihm, durch ihn und ist für ihn. Alles ist von ihm, das heißt, er ist der Autor des Stückes, das sich auf dieser Erde abspielt. Von ihm ging der Plan aus, dass Josef von seinen Brüdern gefangen genommen, als Sklave verkauft wird, dass er von Potiphas Frau verleumdet wird, ins Gefängnis geworfen wird. Und niemand würde irgendwie einen sinnvollen Plan dahinter verstehen, warum das jetzt alles passiert. Aber am Ende kann Josef sagen, aber Gott hat mich vor euch hergesandt. Nun waren es nicht die Brüder, die ihn verkauft haben? War es nicht Potiphas Frau, die ihn verleumdet hat? Nun, es war alles in dem Plan Gottes, dass er als zweiter Mann in Ägypten eingesetzt wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. 1. Mose 45, Vers 7. Von ihm ging auch der Plan aus, dass sich sämtliche verfeindete Parteien zusammenschließen, um Jesus zu töten. Apostelgeschichte 4, ab Vers 27. Ja, wahrhaftig. Gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes, ein heidnischer König, und Pontius Pilatus, ein heidnischer Statthalter, versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Also alle, die eigentlich sich verfeindet sind, schließen sich zusammen, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und achte darauf, dass hier steht, dass Gott es zuvor bestimmt hatte. Nicht, dass Gott es zuvor gesehen hat. Gott hat niemals in die Zukunft geschaut und gesehen, was passieren würde. Er hat es zuvor bestimmt und deswegen ist es geschehen. Alle Dinge sind aber auch durch ihn. Das heißt, er ist nicht nur der Autor der Geschichte, er dirigiert die Geschichte nach seinem Wohlgefallen. Epheser 1 haben wir bereits gelesen, wo von dem die Rede ist, der alles wirkt. Das bedeutet, einen Zustand herbeizuführen. Das heißt, Gott ist der Aktive, der einen Zustand, den er erwünscht, herbeiführt. Und das heißt, der alles wirkt. Wieder dieses Wort alles, was alle Dinge mit einschließt. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und Ratschluss, das meint einen fertigen Plan, der so beschlossen ist. Das macht schon das deutsche Wort deutlich. Ein Rat, der zu einem Schluss kommt. Und es gibt keinen Plan B, es gibt keinen Plan C. Gott, er reagiert nicht auf die Menschheitsgeschichte, er dirigiert sie. Er ist der Drahtzieher hinter allen Dingen. In Sprüche 21 heißt es, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Und achte darauf, dass hier von Wasserbächen die Rede ist. Nicht von einem riesigen Fluss, der schwer zu bändigen ist. Nein, von kleinen Wasserbächen, wo man einfach am Rand einen kleinen Graben bauen kann, eine kleine Schleuse bauen kann und man lenkt es einfach woanders hin, wo man möchte. Oder vielleicht kennt ihr diese Wasserspiele für Kinder, ja, wo man das Wasser durch Öffnen oder Schließen von Schleusen ganz einfach in eine andere Wasserbahn lenken kann. So ist das Herz eines Königs in der Hand Gottes. Und wenn Gott schon das Herz eines Königs hinlenken kann, wo er will, wie viel mehr dann das Herz eines normalen Menschen? Über diesen großen König Kyros, auch er, der König der Könige auf Erden, über diesen König Kyros sagt Gott durch seinen Propheten folgende Worte, und zwar über 100 Jahre bevor Kyros die Bühne der Welt betritt, Jesaja 44, Vers 28. Er ist mein Hirte und er, dieser König, wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und ein Kapitel später bezeichnet Gott Kyros sogar als seinen Gesalbten, als seinen Messias. Dieser Kyros, das war ein heidnischer König. Es war kein gottesfürchtiger, bekehrter Mann. Und doch war es ein König von Gott eingesetzt, um seinen Willen zu tun. Und über den Pharao lesen wir Folgendes, Römer 9, Vers 17, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also sehen wir auch hier, auch in der Geschichte der Menschheit gilt diese dritte Präposition aus Römer 11, Vers 36, alle Dinge sind für ihn. Und zwar nicht nur das große Ganze. Gott ist es auch von dem, durch den und für den die kleinen Details deines Lebens sind. Selbst die guten Werke, die wir tun, sind zuvor von Gott bereitet. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollten. Du würdest kein einziges gutes Werk vollbringen, wenn es nicht Gott wäre, der die guten Werke zuvor bereitet hätte. damit wir in ihnen wandeln. Und so sehen wir, dass Römer 11, Vers 36 nicht nur für die Schöpfung, sondern auch für die Menschheitsgeschichte gilt. Sowohl für das große Ganze, als auch für die kleinen Details der Geschichte. Und ich möchte euch bitten, Jesaja 46 aufzuschlagen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Jesaja 46. Auch das ist noch in diesem Kontext von der Ankündigung von König Kyros. In diesem Kontext findet das statt und auch da nimmt Jesaja Bezug dazu. Jesaja 46 ab Vers 9. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Und das ist auf König Kyros bezogen. Ja, Gott pfeift ihn herbei, diesen König der Könige auf Erden. Gott pfeift ihn herbei, damit er seinen Willen ausführt. Und weiter heißt es Vers 11. Und da sehen wir die Parallele zu Römer 11, 36. Ja, ich habe es gesagt von ihm. Ich führe es auch herbei durch ihn. Ich habe es geplant von ihm und ich vollbringe es auch durch ihn. Gott steht am Anfang der Zeit und von Anfang an bestimmt er bereits den Ausgang. Und was Gott bestimmt, das wird kommen. Und es geht um weit mehr als nur darum, dass Gott sieht, was in Zukunft passieren wird. Wir lesen von seinem Ratschluss, seinen Plan, der zustande kommen soll. Und was ihm gefällt, sagt er, das wird er vollbringen. Gott hat keine riesige Glaskugel, in die er hineinschaut, um zu sehen, was die Zukunft bringen wird. Gott ist kein Wahrsager, der irgendwie seine Karten liest, um dann seinen Propheten zu sagen, was die Zukunft bringt. Der Grund, warum er die Zukunft voraussagt, ist, weil er die Zukunft vorherbestimmt hat. Wir lesen, mein Ratschluss soll zustande kommen. Alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Und das gilt sowohl für die gesamte Menschheitsgeschichte als auch für die Errettung. Epheser 1, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Ab Vers 3, Epheser 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Gott, der Vater, von dem wir ein paar Verse später dann lesen, dass er es ist, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Dieser Vater hat uns vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt zur Sohnschaft. Also bevor Adam die Bühne dieser Welt betritt, bevor diese Schöpfung überhaupt von Gott ins Dasein gerufen wurde, unabhängig von jeglichem menschlichen Einfluss und ohne jeglichen menschlichen Verdienst vor Grundlegung der Welt hat Gott uns eins gemacht mit seinem Sohn. Hat Gott uns vorherbestimmt, seine Kinder, seine Söhne zu sein und seine Töchter. Und jetzt wirst du wahrscheinlich einwerfen, hey, aber wenn Gott uns vorherbestimmt hat, wieso werden wir dann überhaupt aufgefordert, Buße zu tun? Wenn Gott alles wirkt, wenn alle Dinge von Gott, durch Gott und für Gott sind, wieso werden wir dann überhaupt aufgefordert zu glauben? Wieso werden wir verantwortlich gemacht zu glauben, wenn Gott alles wirkt nach seinem Ratschluss, nach seinem Plan? Wie hängt diese Souveränität Gottes, die wir in diesen Versen gelesen haben, zusammen mit der Verantwortung des Menschen? Und ich kann euch nur eine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich kann euch keine logische Erklärung geben für die Aussagen über Gott, die wir gerade gelesen haben und die vielen Bibelstellen, die uns auffordern zu glauben, die uns auffordern, Buße zu tun, die uns auffordern, in Gottesfurcht heilig und tadellos zu leben vor Gott. Ich kann euch keine logische Erklärung dafür geben. Aber ich werde Gottes Wort nicht so lange drehen und wenden, zusammenschrumpfen und verdrehen, bis es in meinen kleinen Kopf hineinpasst. Ich werde die Aussagen der Bibel nicht so lange passend klopfen, bis sie mit meiner menschlichen Logik vereinbar sind. Die menschliche Logik ist nicht der Maßstab für das, was wahr ist. Und wir sollten uns dafür hüten, unsere Logik der Bibel überzustülpen. Und vielleicht wirfst du jetzt ein, hey, aber das ist doch eigentlich ganz einfach. Gott hat vorher gesehen, wer sich bekehren wird. Und aufgrund dessen, dass ich mich für ihn entschieden habe in dieser jetzigen Zeit, hat er mich dann vorherbestimmt in der ewigen Vergangenheit. Und vielleicht denkt ihr da auch an Römer 8 und was dort steht. Aber wenn wir Römer 8 lesen, dass Gott uns zuvor ersehen hat, dann müssen wir genau darauf Acht geben, was das bedeutet. Denn dieses Wort oder die Worte zuvor ersehen bedeuten nicht, dass Gott uns vorher gesehen hätte. Dieses eine Wort besteht aus zwei Wörtern, nämlich vorher und kennen oder erkennen. Und dieses Erkennen spricht nicht von einem einfachen Vorhersehen, sondern von einer tiefen, innigen Liebesbeziehung. Genauso wie Adam Eva erkannte und sie schwanger wurde. Er erkannte sie in der intimsten, persönlichsten Liebesbeziehung, die es geben konnte. Es war die tiefste und innigste Form der Liebe. Gott hat uns zuvor erkannt, heißt, dass er uns mit innigster Liebe geliebt hat, bevor wir überhaupt geboren wurden. Gott hat niemals in die Zukunft geschaut, um irgendetwas zu lernen. Gott hat nicht in die Zukunft geschaut und gesehen, wer sich zu ihm bekehren wird. Gott hat nicht in die Zukunft geschaut, um zu sehen, wer sich für ihn entscheiden würde und um diese dann wiederum vorher zu bestimmen. Seht ihr, wenn Gott einfach nur in die Zukunft geschaut hätte, was hätte er dann gesehen? Was hätte er gesehen, wenn er in die Zukunft geschaut hätte? Er hätte gesehen, dass wir alle in die Irre gingen. Er hätte gesehen, dass wir alle im Sumpf unserer Sünde versinken würden. Er hätte gesehen, dass keiner gut ist, auch nicht einer. Er hätte gesehen, dass keiner nach Gott fragt. Seht ihr, wir haben nur eine einzige Sache zu unserer Errettung beigetragen. Und das Einzige, was du zu deiner Errettung beigetragen hast, ist die Sünde, die deine Errettung notwendig macht. Und alles andere hat Gott getan, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und es ist nur diese Theologie, die diesen hohen Lobpreis und diese hohe Anbetung Gottes hervorruft. Alle Dinge kommen von Gott, dem Vater. Er hat uns zuvor mit inniger, tiefer Liebe erkannt. Er hat uns vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt, bevor er Zeit, Raum und Materie überhaupt ins Dasein gerufen hat. Er hat uns in diesem Zeitalter berufen und gerechtfertigt durch diesen stellvertretenden Tod Jesu Christi. Und er hat uns mit ihm auferweckt. Und er wird uns auch in Zukunft verherrlichen und uns einen Körper geben, der dem Jesu Christi gleichgestaltet sein wird. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und dieser Vers, er steht am Ende dieses 11. Kapitels, am Ende von 11 Kapiteln Theologie. Theologie über den Menschen, über seinen Verfall, über den alleinigen Retter Jesus Christus. 11 Kapitel lang erklärt Paulus uns das Evangelium. Und die Kraft Gottes im Evangelium, die uns aus unserem Sumpf der Sünde herausgerissen hat. Die Kraft Gottes, die uns von Neuem geboren hat, die uns radikal verändert hat. Und wenn diese radikale Änderung in deinem Leben nie stattgefunden hat, dann ist es möglich, dass du nie von Neuem geboren wurdest, dass du nie Buße getan hast, dass du nie an Christus geglaubt hast. Das Evangelium, das Paulus in den ersten 11 Kapiteln hier beschreibt, stellt das Leben eines Menschen komplett auf den Kopf, weil es Gottes Kraft ist. Es kann nicht sein, dass vor und nach der Bekehrung sich nichts geändert hat. Wenn wir in der Bibel von einer neuen Schöpfung lesen, von einer Neugeburt, wo sich alles verändert, von einem neuen Herzen. Und du willst dich hinstellen und sagen, ja, bei mir ist eigentlich vor und nach der Bekehrung alles gleich geblieben. Wirkt so Gottes Kraft im Evangelium. Dieser Vers 36 ist die Schlussfolgerung all dessen, was Paulus zuvor geschrieben hat. Und ich kann nichts dafür, dass das, was Gott in seinem Wort niederschrieben ließ, für unsere kleinen Gehirne keinen logischen Zusammenhang ergibt. Ich kann nur das weitergeben, was hier steht, dass Gott Quelle, Autor, Mittel und Ziel aller Dinge ist. Und diese Wahrheit hat aber auch einen wunderschönen Aspekt für uns Gläubigen. Und das sehen wir bei Hiob. Hiob, der alles verloren hat. Und in seinem größten Leid, in seiner dunkelsten Stunde kann er Folgendes sagen: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Diesem Gott, von dem, durch den und für den alle Dinge sind, dürfen wir voll und ganz vertrauen. Auch wenn wir nur einen Bruchteil seines Ratschlusses, seines Planes verstehen. Seht ihr, ich möchte euch noch eine Sache aufzeigen. Nachdem Paulus 11 Kapitel lang das Evangelium erklärt hat, nachdem er 11 Kapitel lang Gottes Plan zur Erlösung von Sündern niedergeschrieben hat, kommt er zu folgendem Schluss. Und ich möchte euch bitten, das wieder mit aufzuschlagen. Römer 11, und das ist der Zusammenhang unseres Verses, den wir uns angeschaut haben. Vers 33. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Seht ihr, wie demütigend das ist? 11 Kapitel lang erklärt Paulus Gottes Plan zur Erlösung von Sündern. Er, Paulus, ein grandioser Denker, der beste Theologe seiner Zeit, kommt zu dem Schluss, Gottes Wege sind unausforschlich, sie sind unbegreiflich, sie sind unfassbar, sie sind unmöglich zu verstehen. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, dass wir uns vor Gott demütigen und ihm alle Ehre geben. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, und wir möchten diese letzten Verse von Römer 11 nochmal gemeinsam als Gebet, so wie es auch von Paulus niedergeschrieben ist, beten. Ab Vers 33. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind deine Gerichte und wie unausforschlich deine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist dein Ratgeber gewesen? Oder wer hat dir etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von dir und durch dich und für dich sind alle Dinge. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.